Liebe Menschen da draußen, es ist mal wieder an der Zeit, den Fragenkorb zu öffnen und reinzuschauen und zu beantworten, was ihr mir da in den letzten Wochen an Fragezeichen zugeworfen habt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Orke Cool Antwortet. Und ich kann direkt beginnen mit der freudigen Nachricht. Mein Gott, haben mich viele Nachrichten dieses Mal erreicht, Fragen. Ich glaube, es war jetzt zum allerersten Mal in der Geschichte dieses Formats, dass ich auch aussortieren musste, weil ich nie alle Fragen hätte unterbringen können, was mir in der Vergangenheit fast immer, glaube ich, gelungen ist. Das freut mich zum einen, zum anderen macht es euch vielleicht da draußen traurig, falls eure Frage nicht dabei gewesen ist. Falls dem so ist, mir tut's leid. Es war auf keinen Fall persönlich gemeint. Ich lade euch herzlich ein, diese Frage einfach direkt nochmal zu stellen, entweder im offiziellen Discord von OrkiCool, über den kommt ihr über die Webseite orkicool.space, da gibt's ein Menü namens Discord beitreten und dann im Discord selbst einen eigenen Thread, indem ihr eure Frage schon jetzt wieder posten könnt für die nächste Ausgabe hier. Und zum anderen könnt ihr auch mir einfach eine Mail schreiben an post@okicool.space. Alle anderen Fragen hier habe ich zusammengetragen und ein bisschen sortiert, weil ich glaube, das ist ganz sinnvoll, in diese Menge an Fragezeichen ein wenig Ordnung zu bringen. Und deswegen wird jetzt dieser erste Teil des Podcasts sich vor allem um die Fragen drehen, die meine eigene Arbeit ins Visier nehmen und die den Kram, der hier bei Orke Cool passiert. Und dann im zweiten Teil wird's privat, denn es erreichten mich auch erstaunlich viele Fragen, die sich so, ich sag mal, dreht um alles außer meine Arbeit jetzt aktuell. Und deswegen haben wir das mal zweigeteilt. So, also, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und starten rein mit einer Frage, die sich um Personalien dreht. Denn jemand fragt, wann mal wieder mehr mit Lea Irion hier zu hören ist bei Orke Cool. Und dazu habe ich ein, zwei Worte, die aber allesamt schon mal angehört werden konnten, und zwar im Rahmen der letzten Folge Orke Cool packt aus. Da habe ich erzählt davon, was aktuell hier los ist mit Lea und mir. Es klingt jetzt dramatisch, als es ist. Also, Lea ist selbstverständlich weiter im Team. Ich bin glückselig, mit ihr zusammenarbeiten zu können. Wir haben nur beide festgestellt, dass das Format, in dem wir bisher vor allem jetzt miteinander zu tun hatten, nämlich die KI-Kolumne, uns beiden nicht mehr allzu gut gefällt. Die Begründung dafür könnt ihr bei Orke Cool packt aus nachhören. Und wir haben uns aber dazu entschlossen zu sagen, okay, wir wollen dieses Format nach jetzt ein paar wirklich schönen Folgen pausieren, vielleicht sogar beenden, läuft ja erstmal auf selbe hinaus und uns Gedanken machen, wie wir unsere journalistischen Stärken, das journalistische Handwerk, das wir gelernt haben, noch besser und schöner einsetzen können als in dieser KI-Kolumne. Das heißt, wir sind gerade mitten im Format Brainstorming und überlegen, wie wir das zusammenbringen können. Hier auch nochmal die Anmerkung, weil das vielleicht manche Menschen gar nicht so auf dem Schirm haben. Im Gegensatz zu Rainer Siegel, der ja auch hier mit im Team ist und der freier Journalist ist, hat Lea einen Tagesjob in einer Lokalredaktion. Das bedeutet, sie kann immer nur wirklich nach Feierabend an Dingen für Orke Cool arbeiten. Und das natürlich auch nicht jeden Tag, weil dieser Mensch braucht wie jeder andere auch mal Freizeit. Und deswegen, ne, daran müssen wir anpassen, unsere Pläne, unsere Formate. Und das ist auch alles vollkommen in Ordnung, aber nur, dass ihr euch da draußen nicht wundert, ja, wieso ist es denn bei Rainer so viel einfacher als bei Lea? Das ist die Begründung. Also, gar kein Problem. Lea wird wieder zu hören sein. Wir suchen nur gerade nach dem richtigen Rahmen für uns beide. So. Eine weitere Frage, die sich diesmal dreht um mich in der Funktion als Chef, apropos Personalie. Und zwar lautet die Frage, frei nach dem Podcast Frisch an die Arbeit, bist du dir selbst ein guter Chef? Das ist eine sehr schöne Frage, da musste ich drüber schmunzeln, als ich das gelesen habe und mir vor allem erstmal die Frage stellen, was macht denn eigentlich ein guter Chef? Also was macht einen Menschen zum guten Chef und lässt sich das irgendwie auf mich und mein Verhältnis zu mir selbst übertragen? Also, ich habe drüber nachgedacht und ich muss sagen, ich als Chef habe dazugelernt. Ich wurde ein besserer Chef zu mir selbst über die letzten Jahre. Ich habe schon vielfach erzählt hier, ein letztes Mal hoffentlich, vor vielen Jahren, als ich kurz vor Beginn der Selbstständigkeit stand, irgendwann 2015, 2016 herum, da hatte ich zum einen eine Festanstellung und zum anderen aber auch den großen Wunsch, ein eigenes Projekt umzusetzen. Das war damals Arkeo Games, ein Projekt, eine Webseite, die Archäologie und Videospiele zusammengebracht hat. Und um es kurz zu machen, da habe ich mich völlig dran überarbeitet. Das war quasi mein Feierabendjob. Da habe ich mich sehr getrieben und angespornt, das Beste aus diesem Konzept und aus dieser Webseite zu machen. Am Ende gab es dann fast jeden Tag einen Artikel, eine Kolumne, eine Reportage. Es gab natürlich einen Podcast, es gab Patreon-Inhalte. Das war alles ein riesen Uhrwerk, das da geschlagen hat und auf das ich auch stolz war, aber das mich völlig ausgebrannt hat. Und da musste ich dann auch die Zündschnur anzünden und sagen, nö, also dieses Projekt begrabe ich kann das nicht mehr. Damals war ich mir selbst ein schlechter Chef. Also wenn man es übertragen würde auf die Chefkonstellation, da habe ich selbst meinen Bedürfnissen nicht zugehört, da habe ich mich selbst völlig über Gebühr gefordert und auch keine Rücksicht auf die eigenen Möglichkeiten genommen. Das war nix. Das war gar nix und das ist heute besser. Über die Zeit lernt man natürlich, ne, wo so die eigenen Stärken liegen, auch in den Arbeitsprozessen, welche Teile einer Recherche einem besonders leicht fallen, wo es ein bisschen schwieriger ist und entwickelt dann zum einen, wie ich jetzt gemerkt habe über die letzten Jahre, einen also wirklich guten Plan, wie man so vorgehen muss bei der Vorbereitung auf Podcast und Reportage und all sowas, um den eigenen Stärken quasi möglichst in die Karten zu spielen und Raum für die eigenen Schwächen zu lassen, damit man ohne Zeitdruck, ne, auch etwas langsamer arbeiten kann, wenn es notwendig ist und gar nicht erst in diese Gefahr gerät, sich selbst zu überfordern oder zu sehr zu fordern. Zum anderen ist es mir auch, und da bin ich auch sehr froh drum, vor allem auch hier dank OK Cool, gelungen, immer mal wieder selbst mir Herausforderungen zu stecken, die aber auch schaffbar waren. Also die nicht leicht waren, aber schaffbar. Da denke ich da denke ich vor allem an Formate, ganz grundsätzlich hier bei OK Cool, die ich einmal mal ausprobiert habe und die oft auch Dinge waren, die ich so noch selbst noch nie gemacht habe. Und dass ich mir dann selbst diesen Raum geschenkt habe und gesagt habe, so, jetzt mach doch einmal mal. Guck mal, wie du dich so anstellen kannst damit und wie das so läuft. Und dann einfach mal loszulegen, mir das selbst zu erlauben und zu gönnen und auch die Gefahr zu laufen, dass das völlig gegen die Wand fährt. Darauf bin ich auch stolz und froh. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was einen guten Chef ausmacht. Also Räume zu schaffen, in denen man sich weiterentwickeln kann, ne? In denen man ein bisschen was ausprobieren kann. Das auf jeden Fall. Manchmal, muss ich aber auch sagen, bin ich immer noch so ein bisschen, also manchmal fordere ich dann doch noch ein bisschen viel von mir, habe ich gemerkt. Also manchmal sitze ich hier vor meinem Arbeitstag und denke mir, okay, ich habe heute weniger geschafft, als ich eigentlich wollte. Ich sollte noch mal rangehen, auch wenn es schon 21 Uhr ist. Und da ist mittlerweile in mir eine Stimme, die sehr stark und laut ruft, hör auf, das ist Quatsch, schone deine Kräfte, selbst wenn du dich gerade noch gut fühlst, das wird dir den Arsch beißen. Das kann ich mittlerweile, aber das kleine Stimmlein ist noch da. Das ist noch da, aber ich versuche das auch auf eine Weise positiv zu sehen, weil das sagt mir auch, dass ich schon den richtigen Job für mich ausgewählt habe, dass es immerhin eine Stimme gibt, die sagt, Mensch, ne, hättest schon noch Bock, ein bisschen was zu machen und nicht die sagt, okay, wo können wir kündigen? Also das ist schon gut, der Trick ist nur, die Stimme im Zaum zu halten, weil sonst schicke ich mich selbst in die Minen der Überarbeitung und das will man nicht, das will niemand und da achte ich sehr gut drauf. Ich glaube also alles in allem, ich bin mir selbst ein guter Chef. Doch, ich bin zufrieden damit. Schön. Das ist schön, das einfach mal festhalten zu können. So. Eine weitere Frage kommt aus einer Richtung, die ich namentlich mir nicht notieren konnte, weil sie über Google Doc reinkam und das anonym war. Und zwar fragt die Person, dass der Podcast ja immer populärer werde, aber ob man davon auch bereits leben könne, also hier bei OK Cool. Und er fragt oder sie, ab wie vielen Abonnenten der Break-Even erreicht ist. Also, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch manchmal stelle. Also, ich bin mal gerade auf der Steady-Webseite von OK Cool, wo man ja die Zahlen der Abonnenten und Abonnentinnen einsehen kann. Und da lese ich hier von aktuell 848 Mitgliedern, die auf 5.314 Euro im Monat kommen. Da geht natürlich eine Menge weg. Das ist brutto, da kommen noch Steuern drauf, da kommen noch Gebühren an PayPal und Steady drauf. Das ist nicht die Summe, die bei mir ankommt, aber es ist natürlich trotzdem erstmal eine ganze Menge Geld. Und im Grunde, klar, davon könnte man schon sich ein Monatsgehalt auszahlen und sagen, jetzt so, ne, es reicht, passt schon, ist jetzt kein Geld, über das ich jetzt hier, also mit dem ich die allergrößten Sprünge machen kann, aber es klappt schon. Es klappt schon, das ist in Ordnung. Aber das Ding ist, was vor allem mir bei sowas dann Gedanken macht, ist die Frage nach der Sicherheit. Und damit meine ich, klar, OK Cool ist ein Projekt, das im Schnitt wächst von Monat zu Monat. Also es ist ein Projekt, das auch sowohl mehr Hörerinnen als Hörer jeden Monat findet, als auch Unterstützerinnen und Unterstützer. Aber manchmal ist es trotzdem, oder es fühlt sich manchmal immer noch nach einer unsicheren Kiste an, was das Finanzielle angeht. Also da ist auch viel überbordende Angst dabei, die vielleicht gar nicht angebracht ist. Aber manchmal gibt's eben die Wochen, wie jetzt auch zuletzt, wenn mal einige mehr Jahresmitgliedschaften nicht verlängert werden, plötzlich die Zahl der Mitglieder mehr sinkt als für gewöhnlich, es mehr Kündigungen gibt als neue Abos. Und da sitze ich dann schon davor und denke mir, alles klar, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woran das liegt. Ich kann die Leute fragen Und oft sind es aber auch Gründe, die gar nicht in meiner Macht liegen, da was auszurichten. Also wenn die Menschen von finanziellen Sorgen berichten, ne, oder sagen, sie haben keine Zeit mehr, Podcasts zu hören, da kann ich mit meinem Programm wenig dran ändern, um sie wieder zurückzuholen. Das sind ja sehr gute Gründe. Und diese manchmal Undurchsichtigkeit, warum Menschen kündigen und damit ja auch quasi das Einkommen geringer wird, das ist momentan noch in einer Dimension, wo ich davor sonst denke, nee, das ist mir zu gruselig. Das ist mir zu gruselig. Das Projekt läuft zwar super und entwickelt sich toll, aber es müsste schon noch größer sein, damit ich dann auch mal bei vielen Kündigungen wegen nicht fortgeführter Jahresmitgliedschaften oder so nicht nervös werde. Da sind wir noch nicht. Also für mein Wohlbefinden auf jeden Fall noch nicht. Ich weiß auch nicht, ich kann da jetzt auch keine Zahlen nennen, aber noch ist mein inneres Gefühl nicht, dass ich hier völlig sorgenresistent davor sitze, wenn es mal mehr Kündigungen als sonst gibt. Und in der Hinsicht hat jetzt OkCool noch nicht diesen Break-Even-Point erreicht, auch wenn das Geld natürlich, das muss ich nochmal unterstreichen, wirklich vieles, was da mittlerweile reinkommt durch meine Arbeit, das ist schon fantastisch, das freut mich sehr, weil es ja auch bedeutet, euch da draußen gefällt das und das ist ja auch nochmal ein Lob vom Monetären ganz abgesehen. Und auch das übrigens, das Geld, was dann bei mir ankommt, wird ja auch teilweise dann nochmal weitergegeben, ich zahle ja auch Honorare und da ist es mir auch wichtig, gut zu zahlen, auch da geht dann nochmal Geld raus und das ist mir auch wichtig, dass das weiterhin möglich ist und auch da denke ich mir, oi, das ist schon riskant, auch die Honorarzahlung aufs Spiel zu setzen, wenn ich dann ne, gar keine weiteren Einkommensquellen mehr habe und da hier irgendwas nicht so gut laufen sollte. Genau, also mit anderen Worten, das Projekt läuft, aber sowas wie ein Wohlfühlpunkt, an dem ich dann völlig sorgenfrei vor Kündigung sitze und denke, nö, was soll schon passieren, den haben wir noch nicht erreicht. Ja, also eines Tages, ich habe es ja an der und der Stelle schon mal gesagt, ist es natürlich schon auf eine Weise eine verlockende Vorstellung zu sagen, okay, das ist jetzt mein alleiniges Projekt, um das ich mich ganz alleine kümmere, auch weil ja dann eine ganze Menge nochmal an Zeitbudget frei werden würde, dass ich hier in meine Arbeit stecken könnte, das momentan noch woanders liegt. Gleichzeitig ne, denke ich ja zum Beispiel an die Zusammenarbeit mit The Pod und das macht einfach einen Riesenspaß mit denen. Das macht einfach einen Riesenspaß mit denen und auch deswegen denke ich jetzt momentan nicht, oi, ich muss hier möglichst schnell irgendwie den Absprung rausschaffen und irgendwie einen Break-Even-Point erreichen oder herbeisehen. Nö. Aber na klar, ich freue mich natürlich, wenn OkCool weiterhin wächst. Aber wie gesagt, an einem Punkt, wo ich jetzt hier wie auf meinem Schlauchboot über die Weltmeere schwimme und mir denke, mir passiert gar nichts, ich werde nicht nass. An dem Punkt sind wir noch nicht. Ja. Oh Gott, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Hab ein bisschen gerambelt, aber ich hoffe, es kam an, was ich meinte. Naja. So, und die nächste Frage lautet, fällt es dir schwer, neue und interessante Fragen für Gäste dir auszudenken, wenn du dich auf diese Gespräche vorbereitest und wie kriege ich das trotzdem hin? Also, schöne Frage, die mich zu einer Antwort führt, die mich selbst erstaunt und was ich glaube ich vor 4 Jahren, als das hier losging, auch nicht gedacht hätte. Zum einen erstmal die Suche nach Gästen, das ist wahnsinnig einfach. Also ich hätte ja wirklich gedacht so, ich habe ja damals auch nicht jetzt angenommen, dass das Projekt jetzt so lange schon läuft und so, aber ich hätte irgendwann mal gedacht, habe ich mal alle Leute erwischt, mit denen man gerne sprechen möchte und das war's. Aber dem ist so nicht. Also ich meine, wir sind ja auch noch nicht jetzt bei 25 Jahren, sondern bei 4, aber bisher ist die Liste an Menschen, die ich noch sprechen möchte und auch noch nie, die hier zu Gast waren, noch wirklich, wirklich lang. Ich könnte ja mal ausrechnen, wie viele Wochen das sind, aber da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Jahre vor uns. Die Liste ist wirklich lang, sind Menschen in und um die Spielebranche drumherum. Dann gibt es ja noch das Format OkCool trifft wieder, mittlerweile auch ein Sonntagsformat, also kann auch am Sonntag frei für alle erscheinen. Dass mir die Gelegenheit gibt, auch mit Menschen wieder zu sprechen, die bereits zu Gast waren nach einiger Zeit. Auch da sind schon wunderschöne Gespräche daraus entstanden, die ich sehr genossen habe. Also auch das verlängert quasi nochmal die Lebenszeit des Formats. Und dann könnte man eines Tages auch mal sagen, wieso auch nicht einfach englische Interviews. Das ist bisher noch nichts gewesen, an das ich mich herangewagt habe. Aber theoretisch könnte man damit den Rahmen quasi ins Unendliche dann fassen. Das ist alles möglich und führt mich zur Frage, also auch selbst wenn man nur bei deutschsprachigen Gästen in Zukunft noch bleibt, da wird noch eine ganze Menge an Menschen vorhanden sein in der Zukunft, denen ich meine Fragen stellen kann. Also da habe ich gar keine Sorge, es hilft sicherlich auch und das führt mich so ein bisschen zur zweiten Frage, dass ich da zum Glück so eine Grund Euphorie mitbringe, wenn hier jemand sitzt, und auch so ein Grundinteresse. Ich finde bei fast allen Jobs, die mir hier gegenüber sitzen, immer etwas spannend, dem ich dann so nachjage und dann bei meiner Vorbereitung merke, wenn ich mich durch das Portfolio der Menschen arbeite oder durch die Biografien, durch die Lebensläufe, dass da so viele Stationen drin stecken, die auf dem Papier nach nur so kleinen Details klingen, aber die in der Erfahrung ganz oft nochmal ganz schöne Geschichten vermitteln. Also das geht immer ganz flott, die Vorbereitung. Schwieriger ist es, wenn ich Gäste habe, bei denen ich weiß, dass die Themen theoretisch auch in eine Richtung gehen können, die vielleicht etwas schwerer sind, etwas schwieriger sind. Und das muss ich sehr viel besser noch vorbereiten, um eben auch zu vermeiden, in ein Fettnäpfchen zu laufen, um eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu behalten. Und diese Gesprächsatmosphäre soll jetzt nicht deswegen angenehm sein, damit sich hier immer alle wunderbar wohlfühlen und es keine Diskussion gibt. Nein, sondern damit meine ich, es soll schon ein Rahmen entstehen, in dem die Menschen sich eingeladen fühlen, auch offen zu sprechen, weil sonst ist es ja Quatsch, was wir hier machen. Wir wollen ja hier die Menschen gemeinsam kennenlernen, und das geht nur, wenn sie sich wohlfühlen und auch gerne sprechen oder auch zumindest den Rahmen als angenehm empfinden. Genau. Also, die Vorbereitung, auch da vielleicht nochmal kürzer gesagt, die fällt mir überhaupt nicht schwer. Im Gegenteil, viel schwieriger ist es dann, mich zu entscheiden, in welche Richtung würde ich gerne mit dem Gespräch gehen. Und ganz oft ist es ja auch so, wenn das Gespräch mal begonnen hat, passieren manchmal Dinge, die ich gar nicht vorhergesehen habe. Und dann bewegt sich das in Richtungen, auf die sich kein Mensch vorbereitet hat. Und dann passiert die Magie. Ja. Eine weitere Frage, die sich um meine Arbeit dreht, und zwar, wie ich Reisen empfinde im Kontext meiner Arbeit, ob es eher lästig ist, ob ich mich darauf freue, einen kleinen Roadtrip zu machen, ob ich jemand bin, der in der Bahn arbeite oder der da lieber nur rumsitzt und aus dem Fenster sieht. Also, es ist tatsächlich so, ich arbeite in der Bahn sehr, sehr gerne. Ob ich nun lese oder am Laptop irgendwelche Gespräche vorbereite, das mache ich in der Bahn super gerne. Es gibt nur ganz selten Fahrten, in denen ich einfach so fertig bin, dass ich nichts mehr machen kann, und dann schaue ich auch einfach nur aus dem Fenster, damit bin ich vollkommen fein. Ich erinnere mich, das war nach einem Dreh für Heimwehpixel, den ich immer in Köln aufnehme, gemeinsam mit den Öffentlich-Rechtlichen. Da habe ich einmal die Rückfahrt nachts gebucht und fuhr dann von Köln zurück nach Hamburg um 2 Uhr, und da ging natürlich gar nichts. Da bin ich völlig fertig da gehangen nach der Sendung. Da habe ich einfach nur aus dem Fenster geschaut und durch den Mund geatmet. Aber sonst normalerweise finde ich es ganz fantastisch, in der Bahn zu arbeiten. Wie gesagt, Gespräche vorzubereiten geht da wunderbar. E-Mails abzuarbeiten, wenn der Sitz einer ist, in dem jetzt nicht alle sofort in meine Mails reinschauen können. Das mache ich sehr gerne. Das Problem ist nur, wenn die Bahn nicht funktioniert. Das passiert ja leider auch manchmal. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber auch da habe ich festgestellt, ich bin da ein frustresistenter Mensch. Ich nehme das dann immer sehr als gegeben einfach an und versuche, mich damit zu arrangieren. Das ganze Ärgern bringt nichts, wenn sich eine Bahn verspätet oder gar nicht erst kommt. Ich versuche da dann lösungsorientiert mit umzugehen. Das hat bisher auch immer ganz gut geklappt. Also, Bahnfahren, Arbeiten, super. Tolle Kombi für mich. Bahnhöfe finde ich ohnehin immer sehr interessant. Ist ja für mich auch ein prägender Ort mittlerweile, weil ich dort die Retro-Gamer entdeckt habe zum allerersten Mal. Im Gespräch mit Jörg Langer erzähle ich es. Ja. Also, das ist mein Blick auf Reisen. Mache ich gern, ist aufregend, toll. Bitte nur nicht zu lange, sonst muss ich einen Cat-Sitter organisieren. Aber sonst davon abgesehen, all good. Schreiten wir voran zur nächsten Frage. Und zwar, versuchst du, ich zitiere, feste Pläne für meine Spiele einzuhalten? Also, ich schätze, für meine Spiele-Sessions, wenn ich irgendeinen Podcast vorbereite, eine Art Tagesplanung? Oder baust du deine Spielezeiten immer rund um die Gespräche auf? Kannst du zu jeder Uhrzeit spielen oder macht es bei dir keinen Unterschied? Also, das ist ganz interessant. Das musste ich auch erstmal eingrooven, als ich begonnen habe, mehr und mehr mit Podcasts zu arbeiten. Ursprünglich habe ich ja meine Selbstständigkeit begonnen mit einem fast kompletten Fokus auf Texte. Und da war das Arbeiten noch ein etwas anderes. Und jetzt gibt es vor allem einen großen neuen Faktor, also jetzt schon seit Jahren, ich mache das jetzt schon eine Weile, der im Kalender im Grunde bestimmt, wie der restliche Tag und die restliche Woche so aussieht. Und zwar sind das die Interviews und vor allem auch die Podcastaufnahmen. Das sind immer die Punkte, die zuerst in der Woche feststehen, zu welchen Uhrzeiten Gespräche, Interviews oder eben auch Aufnahmen anstehen, und drumherum orientiere ich dann alle meine anderen To-Dos, sowohl vom Schreiben der E-Mails bis hin zu Recherchen für mich alleine und dann schließlich auch dem Spielen der Spiele. Uhrzeiten, die ich dafür irgendwelche Spiele einhalte, gibt es da überhaupt nicht. Es ist immer schön, einen Schlafrhythmus einzuhalten. Das heißt, so ein Kram wie nächtelang irgendwas durchspielen, das gibt's nicht mehr. Ist auch Quatsch, weil man am nächsten Tag dann völlig zerballert ist. Ü30 lässt grüßen. Genau, das ist so die Idee und die Regel. Über die Zeit habe ich außerdem gelernt, wie ich mich nach Aufnahmen so fühle, was so das Kräftegleichgewicht angeht. Ich weiß noch, ganz zu Beginn habe ich mir dann gedacht, so, naja, ist ja kein Problem. Wenn eine Aufnahme 2 Stunden geht, kann ich ja, ne, von 10 bis 12 eine Aufnahme machen, dann eine halbe Stunde Pause, dann von 13 bis 15 Uhr, dann eine halbe Stunde Pause und dann nochmal. Das ist Quatsch. Es gibt Aufnahmen, habe ich mittlerweile gelernt. Manchmal liegt es am Thema, manchmal liegt es an den Gästen. Die sind fordernder als andere und verlangen auch danach eine gewisse Cooldown-Phase, in der ich dann wirklich nichts mache, in der ich einen Spaziergang mache, in der ich einfach nur liege und atme, in der ich im Geist nochmal ein bisschen nachverarbeite, was da gerade passiert ist. Und diese Folgen im Vorfeld schon zu erkennen und denen dann auch genug Raum im Kalender zu geben, das ist ganz essentiell für meine Arbeit geworden und das gelingt mir mittlerweile auch sehr gut. Es gibt trotzdem Tage, an denen habe ich 5 Podcast-Aufnahmen, aber das sind dann Gespräche, die mir leicht fallen, die mir auf dem Herzen liegen, die perfekt vorbereitet sind, sodass ich wie bei einem, weiß ich nicht, mir fällt kein Vergleich an, aber vielleicht wie ein Gitarrenspieler, sich auf sein Stück vorbereitet hat. Ich weiß, was zu tun ist. Ich kann reagieren auf Dinge, die schief laufen, weil ich so gut in diesem Thema drin bin. Das sind Gespräche, die funktionieren sehr viel einfacher. Von denen kann ich dann auch mehrere am Tag machen. Aber ansonsten muss man jede Woche auch flexibel bleiben mit der Planung. Und das ist aber auch etwas, was ich sehr schätze. Ich weiß noch, es gab mal zu Beginn der Selbstständigkeit, als ich noch vor allem mit Texten gearbeitet habe, immer wieder auch Aufträge, die sich gedreht haben um ein Spiel, das ich dann sehr, sehr, sehr viel spielen musste, um einen Test zu schreiben oder eine Reportage. Und dann hier jeden Tag quasi um 10 Uhr anzufangen, irgend so ein Open-World-Spiel zu spielen und dann bis abends ohne sonstige Unterbrechung, das war nichts für mich. Das war nichts für mich. Es klingt vielleicht wie ein Traum für manche Leute da draußen, aber das war mir viel zu monoton. Das hat mich null gefordert, wirklich nur zu spielen und zu schreiben. In meiner Freizeit super gerne, aber während der Arbeitszeit hatte ich das Gefühl, ey, ich möchte auch was produzieren, was ich den Leuten zeigen kann. Ich möchte mit Menschen in den Austausch treten. Ich genieße es, mit Menschen zu sprechen und Interviews zu führen. Und wenn ich dann aber hier eine Woche lang, weiß ich nicht, Dragon Age Inquisition, irgendein Beispiel, jetzt spiele, ohne mit einem Menschen zu sprechen, das macht mich unglücklich. Das geht nicht. Deswegen auch in der Hinsicht den idealen Job für mich gefunden. Also wenn ich da frühst den Kalender öffne und sehe, okay, heute werde ich mit 6 unterschiedlichen Menschen über 6 unterschiedliche Themen sprechen, ich freue mich. Also ich finde das schön. Ich finde das schön. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, das ist etwas, bei aller Ehrlichkeit, was mir momentan so ein bisschen in den Arsch beißt. Für diese Gespräche ist es schon wichtig, nicht nur inhaltlich gut vorbereitet zu sein, sondern auch, ich sag mal, emotional und psychisch in einem gewissen Gleichgewicht sich zu befinden, um zum Beispiel auf Reizpunkte im Gespräch angemessen zu reagieren, um überhaupt die Kraft mitzubringen, auch unterhaltsam Dinge zu thematisieren und zu verarbeiten in einem Gespräch. Soll ja keine Vorlesung sein, sondern ein lebhafter Austausch. Und da fällt mir leider einfach ein bisschen schwer, wenn es gerade bei mir im sonstigen Leben schwierig ist, das auszublenden und dann ein Wohlfühldom zu zeigen. Andererseits ist es natürlich auch eine Form von, weiß ich nicht, Stärke, also dass ich es eben nicht vorspielen kann, dass man auch immer hört, wie es mir geht. Also es ist jetzt nicht nur schlecht, aber manchmal merke ich, habe ich das Gefühl, belastet mich sowas doch mehr als andere Kollegen und Kolleginnen, wenn ich eben eine schwierige Phase habe, ne, Umzug und all solche Dinge, Wohnungssuche, Stress, mir das nicht anmerken zu lassen. Ich habe jetzt für mich den Weg schon vor einiger Zeit gefunden, indem ich das versuche, wo sinnvoll auch als Thema einfach einzuarbeiten. Ich erinnere mich, vor langer, langer Zeit hatte ich Arno Görgen, Kulturwissenschaftler bei OrkiKult trifft zu Besuch, hier im Podcast, und da ging es mir furchtbar an dem Tag. Da war, glaube ich, der Todestag meines Vaters, es war alles ganz schlimm, und da habe ich dann für mich entschieden, ich mach's einfach zum Thema. Ich sag das Arno, und dann haben wir tatsächlich das als Aufhänger gefunden, um über diese Themen und andere auch im Kontext von Spielen zu sprechen, Trauerbewältigung und so weiter. Ja, damit fahre ich ganz gut. Ich finde auch diese Offenheit und Ehrlichkeit wichtig, um gar nicht erst Illusionen aufkommen zu lassen, dass dieses Leben hier ein wundervolles ist, in dem immer alles funktioniert. Das machen schon zu viele andere. Diesem Theater will ich mich nicht anschließen. Genau. Wichtig ist halt, dass die Arbeit trotzdem irgendwie funktioniert und ihr da draußen nicht das Gefühl habt, ihr hört hier bei der Trauershow Dom Schott zu. Aber ich glaube, das ist mir in der Vergangenheit ganz gut gelungen. So, habe ich die Frage beantwortet? Weiß kein Mensch. Aber ich hoffe, es war trotzdem interessant. Nun eine kleine Frage zwischendurch, die ich schnell beantworten kann. Und zwar richtet sich diese Frage an meine letzte Folge Okay Cool Packt aus, die ich ja auch als kleines Video aufgenommen habe, stehend in meiner Vorratskammer, weil hier gerade die Hausfassade saniert wird und es zu laut war irgendwo anders. Und zwar wurde hier gefragt, warum habe ich das Mikrofon in diesem Video an einem Holzlöffel befestigt? Ist das nicht für den Kragen gedacht? Vollkommen richtige Beobachtung. Ich habe das Ansteckmikro, ne? Man kennt es aus dem Radio und so, so ein Field Recorder. Den habe ich nicht am Kragen befestigt, sondern eben an einer Vorrichtung, an einem Holzlöffelchen, um es dann wie ein klassisches Griffmikro, Keulenmikro vor den Mund zu halten. Hat einen einfachen Grund, und zwar, wenn ich für mich alleine bin, kann ich keinen Soundcheck machen. Niemand kann mir sagen, ob das Mikro, das ich gerade selber an meinen Kragen geheftet habe, wirklich gut positioniert ist, ob es nicht am Stoff schapert, ob es nicht beim Bart irgendwelche Haare mitbekommt, sondern alles reibungsfrei positioniert ist. Und weil das so ist, nehme ich einfach das Ding wie ein Mikro in die Hand und weiß dann, mit welchem Abstand ich ins Mikro sprechen muss, und weiß auch, es wird hinterher gut klingen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als zu denken, wow, was für eine tolle Aufnahme, um dann 2 Minuten später festzustellen, okay, hat nicht gespeichert oder hat nicht funktioniert. Das ist furchtbar. So, wir schreiten zur nächsten Frage, die ich vorhin schon mal so ein bisschen berührt habe, und zwar die Frage nach meinem typischen Arbeitsalltag, falls es den überhaupt gibt. Existieren Routinen, die meinen Alltag bestimmen, meinen Arbeitsalltag, oder überhaupt nicht? Wie sieht das aus? Schöne Frage. Mit einfachen Worten erstmal nein, es gibt keine Routine. Jeder Tag ist komplett eigen. Heute zum Beispiel war ich damit beschäftigt, vor allem E-Mails abzuarbeiten, den Newsletter für Okay Cool zu schreiben und jetzt diesen Podcast hier aufzunehmen, drumherum nonoch Kleinigkeiten. Morgen aber habe ich zum Beispiel 4 Podcast-Aufnahmen, da werde ich dazwischen zu nichts anderem kommen, außer zu dem. Und so ist jeder Tag für sich selbst. Das ist etwas, was ich, wie gesagt, sehr genieße. Es gibt aber trotzdem 1-2 Rituale, die mir helfen, diesen Tag so ein bisschen zu strukturieren und so ein bisschen zu lockern. Ich glaube, das eine Ritual, was ich hier kurz nennen will und was tatsächlich, also vielleicht erst etwas komisch klingt, aber wirklich eine schöne Hilfe ist. Ich möchte 2 nennen. Also das eine, vielleicht etwas komische, ist zum Tagesbeginn, wirklich früh morgens beim ersten Kaffee, finde ich es immer ganz toll, wenn ich die Ruhe habe dafür, es geht nicht immer, eine Runde League of Legends zu spielen. Das Free-to-Play-Spiel spiele ich seit 2009, seit Anfang an, und das ist ein ganz tolles Spiel, wenn es darum geht, den Kopf auf den Tag vorzubereiten, weil das, was da auf dem Bildschirm passiert, erfordert von mir auf dem Niveau, in dem ich spiele, nur Muscle Memory, aber kein wirkliches Nachdenken. Und das ist dann immer ein schönes Ritual, um mal ein bisschen klarzukommen auf den Kaffee und auf den Tag, mich so gedanklich vorzubereiten auf die ersten Termine. Das mache ich sehr gerne, klappt aber nicht immer, weil manchmal die Tage sehr früh schon beginnen und dann ist dafür keine Zeit. Außer ich würde Schlafenszeit opfern, und das will ja kein Mensch. Und das andere ist Spaziergänge. Ich bemühe mich wirklich jeden Tag einen längeren Spaziergang zu machen, so eine Stunde einfach raus und loslaufen. Das ist auch wichtig. Also nicht nur für die körperliche Ertüchtigung und Gesundheit, sondern auch um Stress abzubauen, das hilft extrem, um auf neue Gedanken und Ideen zu kommen. Passiert oft, dass ich beim Spazieren noch so einen kleinen Notizblock dabei habe und einen Stift und einfach Dinge aufschreibe, die mir so in Bezug auf neue Formate oder auf Recherchen oder auf E-Mails oder sonstiges einfallen und die ich mir dann notiere. Oder um einfach auch nur die Gedanken schweifen zu lassen. Auch dafür ist der Spaziergang wichtig. Diese beiden Bestandteile, also League of Legends und Spaziergang, oh Gott, ich bin 13 Jahre alt, die sind rote Fäden für meinen Alltag, aber sonst, also komplett jeden Tag Anarchie, niemand weiß, was morgen passieren wird. Und schließlich die letzte Frage in diesem Arbeitsteil, sage ich mal, von dieser Folge, dreht sich um eine Aussage, die ich jüngst getan habe, nämlich in der schon jetzt viel zitierten Folge von Orca Cool Packt aus in der Abstellkammer. Dort wurde nämlich eine etwas längere Frage gestellt, die ich jetzt mal hier zusammenfasse. Und zwar sage ich in dem Podcast, dass ich in Zukunft gerne euch da draußen mehr Inhalte anbieten möchte, beziehungsweise auch noch weiter breit gefächerte thematisch. Und die Frage, die daraufhin kam, war, was will ich denn davon halten zu sagen, nö, genau im Gegenteil, man könnte ja auch weniger anbieten und dafür die Formate, die erscheinen und produziert werden, die noch aufwendiger zu gestalten und qualitativ noch hochwertiger, um mal quasi den umgekehrten Weg zu gehen, weg von dem Content, Content, Content und hin zu dem einzelnen Stücke mit einem ganz tiefen Mehrwert. Das ist eine Frage, die ich ganz interessant finde, und eine Sache, die ich auch schon häufiger mal im Kopf hatte. Also, das Schöne ist ja, ich befinde mich in einer Situation, die vor dem Hintergrund eigentlich eine sehr angenehme ist. Weil wenn man mal mein Angebot vergleicht, ich sag mal mit der Konkurrenz lieb gemeint, also The Pod, Stay Forever, Insert Moin, der Output von diesem Podcast ist wahrscheinlich über den Monat gerechnet ein wenig höher als bei mir. Also bei The Pod auf jeden Fall, die machen ja ein fast tägliches Angebot, Insert Moin fast mittlerweile auch. Und Stay Forever habe ich jetzt ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau, wie genau der Output aussieht, aber auch die produzieren einige Folgen im Monat. Und bei Okay Cool ist es ja so, es gibt dienstags eine Folge, freitags eine Folge und sonntags eine Folge. Klar, das ist nicht wenig, aber es erlaubt mir doch wegen dieser Konzentration auf diese 3 Tage pro Woche, die Angebote, die ich mache, auch wirklich möglichst qualitativ zu gestalten. Das heißt mit anderen Worten, die Situation, die ich jetzt momentan habe, ich empfinde die als sehr angenehm. Ich habe in der Vergangenheit, weil ich immer mal wieder versucht, aus diesem Denken heraus, ne, ganz im Wahn, nachts wacht man auf und denkt sich, mehr ist besser, noch einen Tag anzubieten, an dem ich ein Format mehr produziere. Aber das ist für mich zum einen zeitlich momentan gar nicht zu schaffen, das ginge gar nicht. Und wenn, dann nicht in einer zufriedenstellenden Qualität. Und zum anderen versuche ich ja auch schon so ein bisschen das zu machen, was hier der Fragensteller anregt, nämlich die Angebote, die ich mache, etwas aufwendiger zu gestalten. Ich gehe jetzt mehr in die Richtung der Audiodokus, also neben dem übrigen Angebot, aber ich möchte das gerne ausprobieren. Ich möchte häufiger da noch meinem eigenen Interesse und meinem eigenen journalistischen Gespür nachgehen und mal gucken, wie euch das da draußen so gefällt. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, eines Tages in einer Welt zu leben, in der Okay Cool viel seltener noch, vielleicht 2-3 Mal im Monat einen Podcast veröffentlicht, aber das sind dann vielleicht so Audiodokus, die dann auch Wellen schlagen und die viel gehört werden und die Leute zur Diskussion anregen. Das ist eine Welt, die ich mir gut vorstellen kann und es ist auch eine Welt, die ich sehr erfüllend empfinde. Aber momentan muss ich sagen, der Output, wie er aktuell ist, hält in meinen Augen eine sehr schöne Balance aus Qualität und eben auch Machbarkeit für mich selbst und die Menge auch. Die Zusammenarbeit mit Lea macht mir Spaß, mit Rainer macht sie mir Spaß. Ich kann mich selbst auch kreativ auskünsteln in den verschiedenen Formaten, die ich mir selbst geschaffen habe und habe gleichzeitig nicht das Gefühl, ich muss jede Woche was übers Bein brechen, um irgendeinen Podcast zu haben. Ich glaube, wenn man an den Punkt kommen würde, müsste man mal ernsthaft überdenken, was man da so macht. Aber so fühlt sich es momentan nach einer sehr schönen Balance an. Wie gesagt, kann mir auch vorstellen, in Zukunft irgendwann mal das noch zu schmälern und wirklich quantitativ zu konzentrieren auf diese noch wenigeren Folgen. Aber zum einen bin ich an dem Punkt noch nicht, zum anderen verlangt das auch wirklich Mut, weil man neigt ja schon dazu, als jemand, der die eigene Arbeit über Crowdfunding finanziert, dass man dann, glaube ich, schnell befürchten kann, oh Gott, wenn die Leute irgendwann merken, da kommt ja schon seit 3 Wochen nichts mehr, dass dann der Support eingestellt wird, egal wie sehr man an das journalistische Produkt glaubt. Die Angst habe ich, wie viele andere Kollegen und Kolleginnen auch. Und auch deswegen habe ich einen großen Respekt davor, das zu früh umzusetzen, zumal ich ja jetzt erstmal an dem Punkt bin, die Sache mit den Audiodokus auszuprobieren. Da habe ich mir jetzt ja auch einen Rahmen gesetzt, der machbarer ist. Das sollen keine Giganto-Dokus werden, sondern auf den Punkt konzentriert und schön aufbearbeitet. Da bin ich mal gespannt, was das Feedback da draußen so dann damit anstellt. Aber ja, aktuell bin ich sehr happy damit, wie der Output ist. Als wenn ich im Video wirklich gesagt haben sollte, mehr Inhalte, dann meinte ich das vor allem mit einer thematischen Breite, aber es wird jetzt keinen weiteren Tag geben in der Woche erstmal, wo es noch mehr Podcasts gibt, weil wie gesagt, das würde zum einen zeitlich nicht gehen und zum anderen dem Qualitätsanspruch dann zwangsläufig nicht mehr genügen, den ich dann meine eigene Arbeit stelle. So, und von hier aus wechseln wir jetzt rüber in den zweiten Teil dieses Podcasts, nämlich die Fragen, die sich um alles Mögliche drehen, außer meine unmittelbare Arbeit. So, die erste Frage, die sich um diesen Themenkreis dreht, die lautet wie folgt. Und zwar, wie hat dir, also mir, Elden Ring gefallen und ob ich mich auch so sehr auf den DLC freue wie der Fragensteller? Also, spannendes Ding, Elden Ring. Ich war zum einen erstmal ganz angetan, weil es war für mich zum ersten Mal die Möglichkeit, bei einem Souls-Game von Release an dabei zu sein und all diese Aufregung und all dieses, ne, gemeinsame Austauschen von Strategien und Abenteuern und Erfahrungen und Beobachtungen und Easter Eggs live mitzuverfolgen. Ich habe in der Vergangenheit ja jetzt schon Dark Souls 1 und 2 durchgespielt und Bloodborne, und bei diesen Spielen bin ich ja viele Jahre später erst dazu gestoßen und konnte dann zwar immer noch surfen in den Reddit-Threads der damaligen Zeit, aber es war eher so das Gefühl, man geht in ein altes Museum und da stehen noch irgendwelche Artefakte, / Thread-Beiträge drum, die kann man sich mal angucken und denken, wow, vor vielen Jahren waren hier mal Menschen. Aber dann war es bei Elden Ring jetzt endlich mal so, ich konnte quasi mit allen gemeinsam das erleben. Ich habe das Spiel noch lange nicht durchgespielt, ich habe da, oh Gott, ich habe das 80 Stunden oder so gespielt, aber diese 80 Stunden bestehen auch aus sehr vielen Spaziergängen und einfach nur herumlaufen. Das war eine schöne Erfahrung und eine tolle Erfahrung war, das werde ich auch nicht vergessen, als ich in dem Spiel den allerersten Boss besiegt habe, Margit, der da diesen Flaschenhals in diesem Burgareal bewacht und quasi die große Probe ist für Spielerinnen und Spieler, bevor sie in die richtige offene Welt aufbrechen dürfen. Als ich den besiegt habe, war ich so glücklich, weil er auch durchaus schwierig ist zu besiegen, für mich zumindest damals. Habe ich dann eine ganze Weile die Zeit verbracht, als so eine Art Herbeirufhilfe, mich da in die Ecke zu stellen, mein komisches Zeichen auf den Boden zu malen und darauf zu warten, dass andere Spielerinnen und Spieler mich als Hilfe herbeibeschwören. Und dann habe ich ganz vielen Spielerinnen und Spielern dabei geholfen, diesen Gegner zu besiegen und das hat viel Spaß gemacht. Da sah ich eine Weile meinen Sinn und Zweck darin und dann habe ich das Spiel normal noch weitergespielt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so die Hälfte der Karte aufgedeckt von dem, was ich später so gesehen habe. Da fehlt also noch eine ganze Menge. Also ein klassischer Fall von, cool, ich würde das gerne in meine großen Sommerferien mitnehmen. Problem ist nur, ich habe keine großen Sommerferien. Und zwar wird gefragt nach der Playdate-Konsole. Dieses kleine Ding, ne, wir haben es bestimmt einmal gesehen, mit der Kurbel dran, wo man so minimalistisch grafische Spiele spielen kann, sehr experimentell. Und zwar wird danach gefragt, ob ich das Ding selber hier auch rumstehen habe und ob ich da irgendwelche Gedanken zu habe. Da kann ich sagen, dooferweise habe ich es nicht. Ich muss aber sagen, eigentlich würde es mich reizen. Es würde mich reizen, weil für alle, die es wie gesagt nicht kennen, das ist im Grunde ein kleines Konsolenexperiment, wo ganz viele Indie-Entwickler, Entwicklerinnen ihre Spiele draufladen nach und nach und das als besonderen Twist eben diese Kurbel hat. Da ist wirklich eine richtige Kurbel zum Kurbeln an diesem Gerät befestigt und das ist das Eingabegerät dieser Konsole und alle Spiele, die dafür erscheinen, wie gesagt, Indie-Titel, sehr experimentell, die müssen Gebrauch von dieser Kurbel als Eingabesteuerung machen und da sind, habe ich schon gesehen, einige echt spannende Titel erschienen. Ich habe es aber sträflich vernachlässigt, mich damit näher auseinanderzusetzen, obwohl es eigentlich total mein Ding sein könnte. Ich schiebe es mal wieder auf die Zeit. Ich glaube, als das Ding rauskam, die Vorbestellung, da war eine Weile für mich der Server nicht zu erreichen. Ich hatte mich da sogar eingereiht in diese Webseite, um mir so ein Ding zu holen. Dann habe ich die Lust verloren und dann jetzt seitdem höre ich immer mal wieder, wie jetzt hier auch beim Fragensteller, begeisterte Zurufe. Und ich glaube, wie gesagt, für mich wäre es genau richtig, so ein Teil. Experimentelle Spiele, ungewöhnliches Eingabegerät, einfach mal gucken, was es da so gibt. Aber nein, leider spielt es in meinem Alltag keine Rolle. Ich habe aber gesehen, oh Gott, in der Main-M-Game, da gibt es eine Kategorie, die sich dreht regelmäßig um Playdate-Spiele. Naja, nur am Rande, habe das Ding ja mittlerweile abonniert, deswegen weiß ich das. Eine weitere Frage, was ist das Spiel, von dem du weißt, dass es richtig gut ist, dass du aber dennoch vermutlich nie spielen wirst und natürlich auch, wieso nicht? Das ist sehr, sehr eine Frage, die geht ins Herz. Es sind zwei große Spiele, von denen ich ahne, die scheinen schon nicht so schlecht zu sein, auch weil die Menschen da draußen völlig begeistert drüber sprechen. Und zwar, jetzt kommt's, zum einen The Witcher 3 habe ich nie weitergespielt als bis zum Roten Baron, dieser legendären Questreihe relativ zu Beginn des Spiels. Und zum anderen Red Dead Redemption 2. Auch das habe ich, ich sag mal, was die Storyline angeht, knapp bis zur Hälfte gespielt und dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß es mir macht, in diesem Spiel zu angeln und habe nichts anderes mehr gemacht, außer wirklich einfach nur zu angeln. Auf eine Weise war das auch eine schöne Erfüllung, völlig die Geschichte außer Acht zu lassen und einfach nur jeden Tag da von meinem Camp aufzubrechen, mich an irgendeinen Fluss zu stellen, Fische reinzuholen, ins Lager zurückzulaufen, mir Komplimente abzuholen und dann zu sagen, gute Nacht. Morgen genau das gleiche wieder und die nächste Woche auch. Das war ganz lange mein Lebenssinn in diesem Spiel und dann habe ich es beiseite gelegt. Das ist aber so ein Spiel, ich ahne schon, ich finde es fantastisch und auch den ganzen Rest, aber du, das sind da auch viele Spielstunden, die ich dann nochmal neu spielen müsste, um da wieder hinzukommen, weil natürlich fange ich dann nochmal von vorne an. Auch wieder ein Spiel für die Sommerferien, beziehungsweise beide Spiele, Titel für Okay Cool holt nach. Das wäre natürlich ein großer Knaller, aber da brauche ich die Zeit, weil die Spiele will ich auch dann wirklich durchspielen, auch wirklich gebührend erkunden. Und ich sehe momentan nicht, wie ich das jetzt bei Orkel cool machen kann, solange das eben nicht mein Hauptprojekt ist. Mal gucken. Wenn ihr alle da draußen weiterhin fleißig meine Arbeit unterstützt, kommen wir sicherlich an diesen Punkt, wo ich mir das einräumen kann. Aber jetzt aktuell müssen die beiden Spiele noch ein bisschen warten. Die nächste Frage richtet sich ebenfalls an ein Spiel, das ich selbst bisher nur angespielt habe, ohne besonderen Grund. Und zwar lautet die Frage: Hast du schon mal als großer Fan von Horrorspielen Alien Isolation gespielt und wie hat es dir gefallen? Ich bin großer Alien-Fan und war hin und weg von dem Spiel, auch wenn ich zeitweise tellergroße Schweißflecken unter den Armen hatte vor Anspannung. Also, ihr habt dieses Spiel schon mal gespielt und zwar den Einstieg, da habe ich mal einen Podcast mit André Peschke drüber gemacht, wie dieses Spiel eigentlich beginnt und seine Welt vorstellt und von diesem Filmvorlagen-Schauplatz zitiert, mehr aber nicht. Dafür habe ich das Spiel aber in einem etwas ungewöhnlicheren Kontext kennengelernt und zwar im Rahmen einer Gamescom-Präsentation, als das Spiel erst frisch angekündigt war und der Release noch ausstand. Da hatte ich auf der Gamescom einen Termin beim Entwicklerteam und da haben die uns das Alien vorgeführt und seine besonderen KI-Fähigkeiten. Ne? Wir erinnern uns, Alien Isolation, da schleicht man als Ripley durch irgendwelche Raumschiffanlagen, wie auch immer, und muss aufpassen, nicht von diesem fiesen Alien erwischt zu werden. Und dieses Alien, das war dieses große Versprechen, das funktioniert ja über weite Strecken auch ganz gut, habe ich gesehen, das lernt dazu, ne, wie wir uns verhalten, es versucht uns zu finden, versucht uns in Fallen zu locken, sich anzuschleichen und so weiter und so fort. Das wurde uns präsentiert auf der Gamescom, damals aber offenbar, ich sag mal, noch ohne Patch 1.0, weil das Alien, was da rumstand, hatte noch arge Probleme, wirklich zur echten Gefahr zu werden. Das war ein bisschen unangenehm, in dieser Anspielsession zu sitzen und dem, ja, ich weiß nicht, wer das war, Entwickler oder von der PR zuzuschauen, wie versucht wird, das Alien von seiner besten Seite gezeigt zu werden. Hat aber nicht so geklappt. Dann gingen wir da alle so ein bisschen betreten raus. Zumal auch der Vorspieler sehr darauf bestand, so lange diese Session zu führen, bis es klappt, was er uns da zeigen wollte, war alles ein bisschen unangenehm. Bisschen wie Weihnachten bei den, weiß ich nicht, Großeltern. Man ist ungern da, aber man sitzt die Zeit da jetzt einfach ab. So, naja. Also, auch ein Spiel für Orki Cool holt nach. Klar, wieso nicht? Passend zum Horror wird gefragt Folgendes. Da du ja gerne, ich zitiere, Horrorspiele spielst, aber ja auch immer wieder erzählst, dass du sehr empfänglich für die Stimmung bist, warst du mal in einem Horror-Escape Room. In Hamburg gibt es zum Beispiel den Cabin in the Woods und den Jigsaw-Raum und nach meinem eigenen erbärmlichen Erlebnis wäre ich sehr neugierig, wie es für dich war, falls du das mal gemacht hast. Ansonsten gibt es da Interesse bei dir, das mal auszuprobieren. Also, Escape Room selbst habe ich schon mal gemacht, also wer es nicht kennt, das Konzept, man ist alleine oder meistens eher mit Freunden in einem Raum oder manchmal auch mehreren Räumen in Anführungszeichen eingesperrt und muss Rätsel unter Zeitdruck lösen, um dann den Türcode zu finden. Und diese Räume können ganz unterschiedliche Themen haben, hier die Wunder der Physik oder Sherlock Holmes oder ja, Kriminologe in den 60ern oder Weltraum oder keine Ahnung. Und die habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht und ich fand das auch ganz nett. Ich fand das auch immer spannend zu sehen, wie die Gruppe dann sofort so soziale Dynamiken entwickelt. Also wer in der Gruppe wird zum Anführer und sagt sofort, alles klar, ihr macht jetzt das, ihr macht jetzt jenes. Wer guckt erstmal so ein bisschen zu und arbeitet vom Hintergrund aus, fand ich immer ganz reizvoll. Aber das waren alles nie Horrorräume und ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen wollen würde mit so einem Thema. Weil, ne, in der Frage steht es schon ein bisschen drin, ich bin da leider wirklich, ich bin da sehr, sehr empfänglich. Ich habe gestern eine Freundin getroffen und wir haben gesprochen über das Ghost-Subreddit, ne, in dem Subreddit, wo man sich über Geister unterhält, Geistersichtung, und der Grundton da ja auch sehr skeptisch ist und trotzdem manchmal Dinge dabei sind, die schwierig sind zu erklären. Und dann hatte ich Albträume heute Nacht. Ich habe von Geistern geträumt, so ein Quatsch. Ja, also das ist, glaube ich, eine Nummer zu doll. Ähnlich übrigens auch diese, das ist kein Escape Room, aber so eine Art Geisterbahn, die es ja in Amerika ganz viel gibt, diese Geisterbahn, in denen es keine fest installierten Gruselstationen gibt, sage ich mal, sondern in denen verkleidete Menschen frei herumlaufen und die Leute erschrecken. Das ist die Hölle. Das würde ich niemals machen. Viel zu schlimm, weil es ist ja auch ein bisschen einseitig. Wenn der Reflex von mir wäre, dem Geist eine reinzuhauen, dann könnte ich das ja auch nicht machen, dann mache ich mich strafbar. Das heißt, das komplette Gewaltmonopol liegt da bei den Geistern in Spe. Und dann habe ich auch mal gelesen, dass in einigen dieser, vor allem im Süden Nordamerikas liegenden Spukhäuser auch ehemalige Gefängnisinsassen arbeiten. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich da Vorurteile, aber ich möchte das nicht. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Nein, 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 das lassen wir lieber sein. Ich nähere mich jetzt erstmal dem Konstrukt der Geisterbahn an. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal erzählt habe, aber ist ja kein Schambehaftung dran. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Geisterbahn besucht. Es ist mir einfach, ich habe Respekt davor. Ich sehe oder ich sah lange nicht ein, warum man das machen sollte. Angst haben kann man auch sonst im Leben, warum in diesem Raum. Aber ich merke, so langsam, mit Mitte 30, wäre ich allmählich bereit, diese Geisterbahn-Erfahrung mal zu absolvieren. Naja, vielleicht mache ich da eine Sonderfolge draus, Orki Cool holt nach Geisterbahn und nehme mein Mikro live mit. Gucken wir mal, ist ja alles möglich. Naja, also, eine weitere Frage dreht sich um eine besondere biografische Station meines Lebens. Und zwar, ich zitiere einfach mal. Ich würde sehr gerne mal etwas über deinen Lebensabschnitt in der Archäologie erfahren. Also wie bist du auf dieses Gebiet gekommen und wieso hast du dich schließlich gegen diese Disziplin entschieden? Und wenn du dir damals hättest aussuchen können, an was hättest du am liebsten geforscht oder auch gegraben? Also, großes Kapitel meines Lebens, ich erzähle davon immer wieder gerne. Ich hoffe, ich wiederhole mich jetzt nicht für alle, die diese Geschichten schon kennen. Ich versuche es ein bisschen zusammenzuraffen. Ich war schon immer eines von diesen Kindern, das genau wusste, was es werden will. Ich wusste immer Historiker oder Archäologe. Das war mir immer klar. Ich kann nicht genau rekonstruieren, wie mir ursprünglich dieser Gedanke in den Kopf kam. Aber im Grunde, seit ich denken kann, war diese Vorstellung fest verankert. Ich habe ganz früh schon Was-ist-was-Bücher gelesen und diese Terra-X-Sammelbänder, wo die Folgen der Serie nochmal aufbereitet wurden als Buch mit vielen Bildern. Das war immer mein Ding. Das ging so weit, dass ich als Teenager vor diesen Terra-X-Sendungen und Schliemanns Erben am Sonntagabend im ZDF saß und mich geärgert habe, wenn die Archäologen da im Fernsehen irgendwas gefunden haben, was ich eigentlich hätte finden wollen. Hier, Kriegshafen, Karthago und so ein Kram. So verbissen war ich und ich war fest entschlossen, da in diese Richtung zu gehen und meine Karriere darauf zu bauen. Und das hat am Anfang auch erstmal sehr gut geklappt. Ich habe in Heidelberg studiert. Heidelberg ist eine große Traditionsuniversität für die Archäologie. Das ist insofern wichtig, weil da nicht nur ein toller Forschungsstandort ist, also man ist an den Quellen dran, da ist viel, viel Kompetenz vorhanden, da sind viele Menschen vorhanden, die in einem Fach anerkannt sind, die dort forschen und arbeiten. Das heißt, man kann sich mit Leuten austauschen, die sich gut auskennen und den Kram auch beherrschen. Und man kann wunderbar netzwerken an dieser Uni, oder konnte man zumindest. Eben weil dort viele wichtige Menschen ein- und ausgingen, konnte man die Kontakte knüpfen zu Leuten, die eben vielleicht wichtig werden könnten als Förderer später. Das war alles ganz toll. Dann habe ich zwei Semester in Rom studiert, was natürlich auch toll war für die Weiterentwicklung für mich selbst, und konnte dort beim Deutschen Archäologischen Institut arbeiten. Also es ist mir gelungen, einen kleinen Platz zu bekommen. Das ist auch eine ganz wichtige Station gewesen, weil auch das ist quasi eine der wichtigsten Institutionen der Archäologie weltweit. Die haben überall in der Welt Zweigstellen, von denen aus Forschung organisiert werden, Grabungen organisiert werden, Veranstaltungsreihen auf die Beine gestellt werden. Also ganz wichtige Orte der Vernetzung und des Austauschs. Auch da war ich. Zurück in Deutschland dann unterrichtete ich im Tutorium die Erstsemesterleute. Also das lief alles sehr gut und das sah auch alles gut aus, als könnte ich in Richtung wirklich der Forschung gehen und da ein Leben mir drauf aufbauen. Auf der anderen Seite aber lernte ich gerade auch in Rom immer mehr Archäologen, Archäologinnen kennen, die mir erzählten, wie es denn nun eben ist, dann tatsächlich in dieser Welt zu arbeiten. Und es stellte sich heraus, was sich einige von euch vielleicht auch schon denken können, es ist schon schwierig, nachhaltig in dieser Branche zu überleben, vor allem, wenn man nicht zu den Top 3% gehört, die dann wirklich einen Job an der Uni bekommen oder im Museum oder so, sondern die sich irgendwo was außerhalb der Archäologie suchen müssen, weil es einfach zu wenige Jobs gibt. Und das war zum einen so eine Erkenntnis, die sich irgendwann zu mir durchgerungen hat als eine Wahrheit, über die ich mal nachdenken musste. Und zum anderen, das ist eine Geschichte, die habe ich schon so oft erzählt, das kürze ich jetzt ab, gab es dann, ich sag mal, wissenschaftliche Zerwürfnisse mit meinem Betreuer für meine Abschlussarbeit, sodass ich dann für mich entschlossen habe, nö, ich kehre Heidelberg den Rücken, ich ziehe nach Berlin und mache da mein Studium weiter. Da gab es dann auch Komplikationen an der FU. Der Betreuer, der mir dabei helfen sollte, meine Punkte von meiner Abschlussarbeit zu übertragen auf das FU-System, der verstarb. Und dann war niemand da, der sich darum kümmern konnte. Und in derselben Zeit war eine Stellenausschreibung frei bei einer Spieleredaktion in Berlin. Da habe ich mir gedacht, naja, zur Überbrückung bewerbe ich mich doch einfach da. Ich hatte keine Ahnung von Volontariaten, von Praktikas, dass man sowas machen sollte. Habe mich da völlig blauäugig drauf beworben und wurde genommen und war dann quasi am Freitag noch Archäologiestudent und am Montag Redakteur. Habe dann lange mit mir gerungen, ob diese Arbeit wirklich erfüllend sein wird, weil ich ja von der Forschung kam und das auch alles Themen waren, die mich sehr begeistert haben und die aber auch schwierig waren. Also man musste ja schon viel nachdenken. So Kram wie Bildgeschichte im antiken Griechenland. Mit welchen Bildern haben sich die Menschen damals umgeben? Das war ein großer Schwerpunkt von mir. Dann habe ich lange Sorge gehabt, wird das hier mich erfüllen, weil ich ja auch nur die klassischen Formate des Journalismus damals kannte, so Tests und Kolumnen und so, alles jetzt nicht die großen geistlichen Ergüsse. Und dann, so doof das klingt, habe ich eben gemerkt, nö, man kann eben Texte und Reportagen und Arbeit machen in dieser Branche, die auch tiefgehend sein kann, die erfüllend sein kann, die mich auch fordert. Und dann wusste ich, okay, hier bin ich richtig. Und jetzt heute bin ich sowieso sehr glücklich. Ich bin sehr, sehr gerne Journalist. Und ich genieße es auch, über meine Arbeit immer mal wieder Bezüge zur Archäologie herstellen zu können, wenn es eben zum Beispiel geht um Geschichte in Spielen und all diesen Kram. Also, das ist ein kleiner Abriss. Da steckt natürlich noch viel mehr drin, aber wir wollen ja die anderen nicht langweilen, die hier gerade zuhören und vielleicht schon Teile dieser Geschichte kennen. Und schließlich die Frage nach meinem Musikgeschmack, zumindest damals. Und zwar wurde gefragt, hier und wieder hast du ja mal erwähnt, dass du früher gerne Metal gehört hast, nach Wacken gefahren bist und so weiter. Welche Band-Stilrichtung hat denn Metalhead Dom so gehört? Ist davon heute noch was übrig? Sehr schöne Frage. Ja, also, ich habe meine Begeisterung für den Metal entdeckt über quasi eine benachbarte Spielart, und zwar, oh Gott, jetzt blamiere ich mich bestimmt. Nee, Quatsch, streich das. Ich fange von vorne an. Nein, nein, nein. Das ist gar keine benachbarte Spielart. Jetzt hätte ich die Bands fast falsch eingeordnet. Jetzt wird's peinlich, weil jetzt wisst ihr, welche Bands ich gleich sagen werde. Egal. Also, mein Weg in diese Musikrichtung führte tatsächlich über ein Album, das ich zufällig irgendwo in meinen Besitz bekam als Teenager. Und zwar Iron Maiden. Mega geil. Fand ich toll. Die großen Klassiker quasi. Black Sabbath habe ich auch gehört. Und die beiden haben mich geprägt. Dann habe ich mich so langsam für Wacken interessiert, ne, dieses große Metal Festival in Norddeutschland. Und in dieser Zeit, dann so als Teenager, habe ich dann gehört, okay, jetzt muss ich gucken, dass ich das auf die Reihe bekomme. Amon Amarth, Korpi Klani, Ailstorm, Children of Bodom hießen die so, irgendwie so. Das ist schon lange her. Ja, aber man merkt schon in der Aufzählung, wer sich damit so ein bisschen auskennt, da ist viel so wie heißt das denn? Viking Metal, so. Also viel so die Attitüde von so Wikingern und Nordleuten und so, die dann da von irgendwelchen Raubzügen singen oder so. Aber das ist eine Spielart des Metals gewesen, die hat mir immer sehr gut gefallen. Heute ist davon immer noch was übrig in der Hinsicht, dass ich vor allem gerne zum einen wieder die Klassiker höre. Iron Maiden momentan läuft hoch und runter. Zum anderen aber hat sich dieser Viking Metal so ein bisschen in eine weitere Richtung entwickelt für mich. Ich höre jetzt sehr gerne so Folk Music mit F vorne, die aus den skandinavischen Ländern kommt, beziehungsweise davon inspiriert ist. Also Bands, die auch viel mit klassischen Instrumenten arbeiten, also antiken Instrumenten teilweise sogar, die rekonstruiert werden, die auf Gälisch singen. Zum Beispiel Vardruna fällt mir ein, die haben einen Soundtrack gemacht für Vikings, die TV-Serie, aber auch für Assassin's Creed Valhalla. Aurora höre ich gerne, die macht mittlerweile auch viele Pop-Sachen, aber sie hat auch viel in diese Richtung vorher unternommen. Heilung höre ich sehr gerne, das ist auch so eine Band, die ich auch hier in Hamburg übrigens live sehen werde, irgendwann dieses Jahr, da freue ich mich sehr drauf. Darnheim oder so, ach Gott, so viele Namen. Ja, genau. Also das ist etwa die Richtung, das ist davon erhalten geblieben, das höre ich richtig gerne. Das gefällt mir gut. Jawohl. So, Leute, ich scroll hier gerade durch die Fragen, das waren jetzt eine ganze Menge und wie gesagt, ich musste viel auch einfach rauspacken, weil es so viel geworden wäre. Ich habe mir jetzt schon den Mund faserig gesprochen, fast eine Stunde hier zusammengekriegt. Ich hoffe, das hört sich überhaupt jemand an. Das sind echt so Momente, wo ich denke, okay, wer hört sich denn das jetzt an? Eine Stunde Monolog? Naja, tut mir leid, / viel Spaß. Ohne Witz, Leute, ich danke euch sehr für eure Fragen. Fühlt euch, wie gesagt, herzlich eingeladen, eure nicht bearbeiteten Fragen nochmal an mich zu schicken. Postet orkicool.space oder im offiziellen Discord von orkicool. Ich freue mich einfach ganz, ganz doll, dass ihr so ein Interesse an meiner Arbeit und dem ganzen Kram habt und mir diese Fragen zugeworfen habt. Und ohnehin freue ich mich, dass ihr orkicool unterstützt. Wirklich. Von Herzen ein Küsslein, wer möchte. Und ansonsten eine wunderschöne Woche euch.